Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agile Around the World. Heute gucken wir mal wieder ein kleines bisschen über den Tellerrand mit unserem Thema. Es soll nämlich um Entscheidungen gehen. Mehr verrate ich jetzt erstmal noch nicht. Ich habe dazu wieder einen Gast bei mir, nämlich Ulrich Rücker. Ulrich ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Metasystem. Nicht zu verwechseln mit Metasystems oder sonst irgendwas. Das hatten wir gerade schon im Vorgespräch. Und mit seiner Firma macht er Management- und Organisationsberatung. Hallo Ulrich, schön, dass du da bist. Du darfst dich gerne noch ein bisschen ausführlicher vorstellen.
Hallo Lennart. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ja, was gibt's da groß zu sagen? Also ich mache seit über 20, 25 Jahren Unternehmensberatung, Management- und Organisationsberatung. Früher auch viele IT-Projekte und da fallen natürlich immer eine Menge Entscheidungen an. Also insofern begleitet mich das Thema schon eine Weile, auch aus dem Studium heraus. Ich habe BWL und Philosophie studiert und in der BWL gab es, in meiner Diplomarbeit hat die Portfoliotheorie eine Rolle gespielt. Da geht es auch darum, um die Entscheidung, was ins Portfolio reinkommt. Und in der Philosophie war meine Magisterarbeit über die Nutzentheorie, was auch nah an der Entscheidungstheorie ist. Also insofern begleitet mich das Thema eine ganze Weile und ja, freue mich, dass wir da heute drüber reden können.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich hoffe, dass du uns noch ein kleines bisschen mehr darüber verraten wirst dann im Verlauf des Gesprächs, wie das jeweils in deine Denkweise und auch in das, was wir heute sprechen wollen, nämlich einfließt. Eine Frage hätte ich da noch. Du hast auch IT-Projekte gemacht und so weiter. Vom Background bist du ja gar nicht so der ITler. Wie kam das?
Naja, das ist nicht ganz richtig. Also ich habe mit 14 oder so angefangen zu programmieren und in dem BWL-Studium muss man ja auch Schwerpunkte haben und mein Leistungsfach war Wirtschaftsinformatik. Also nee, ich habe damit zu tun. Ich bin jetzt kein IT-Profi und ich bin auch kein, also mein Programmieren fällt eher unter, da kommt dann eher Spaghetti-Code raus, ja, so Cowboy-Coding-mäßig, aber ich denke, dass ich durchaus, ich sag mal, ein Verständnis habe von gewissen Trends, von gewissen Vorgehenssachen, also ich denke auch, dass ich so durchaus weiß, wenn wir über TDD reden oder BDD oder Domain-Driven Design oder sowas, dann sind das so Dinge, die ich durchaus konzeptionell auch kenne und verstehe.
Ja, das ergibt wirklich Sinn, cool, ja, finde ich super. Ich bin ja auch vom Background her tatsächlich ziemlich stark technisch geprägt, auch wenn ich jetzt mit der Technik selber in meinem täglichen Doing nur noch relativ wenig zu tun habe. Aber ich finde schon als Scrum Master, zumindest wenn man eben halt auch mit Software-Teams arbeitet, ist es sehr hilfreich, ein gutes Grundverständnis zu haben und auch genauso über diese Patterns, von denen du gerade gesprochen hast. Aber gut, das soll heute nicht unser Thema sein. Wir wollen uns über Entscheidungsfindung unterhalten. Und ihr habt dazu auch ein Tool entwickelt, nämlich DAD, Decisions About Decisions. Und das Tool kann man, glaube ich, auch kostenlos nutzen unter ask-dad.com, wenn ich mich nicht irre. Aber ich packe den Link auf jeden Fall in die Shownotes, also ihr werdet es auf jeden Fall finden. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie du überhaupt an diesen Punkt gekommen bist? Ich meine, du hast es gerade schon angerissen, du hast viel mit Entscheidungen in deinen Studienfächern befasst. Wie ist es dazu gekommen, so ein Tool aufzubauen?
Ja, wie ist es jetzt zu dem Tool konkret gekommen?
Gerne auch erstmal zu dem Hintergrund. Also ich meine, wahrscheinlich ist nicht erst die Idee für das Tool entstanden, sondern ich gehe mal davon aus, ihr habt in eurer täglichen Arbeit mit deiner Firma euch damit beschäftigt und dann überlegt, hey, lass uns unsere Erkenntnisse doch mal in so ein Tool gießen. So würde ich es mir zumindest vorstellen.
Ja, richtig, genau. Also wie gesagt, mit dem Thema Entscheidung hat man schon lange zu tun. Und ich sag mal, mit dem Thema Entscheidung hat ja auch streng genommen jeder Mensch, jeden Tag, es gibt Studien oder Meinungen, zigtausend Mal zu tun. Also wir treffen ständig Entscheidungen, unbewusst die meisten davon, aber eben auch bewusste Entscheidungen. Und ich sag mal jetzt im Projektmanagement oder im generellen Management sind natürlich viele Entscheidungen, die sehr bewusst getroffen werden müssen, ne? Weil sie dann auch verantwortet werden müssen, weil das Konsequenzen hat und so weiter gegenüber anderen und weil man Entscheidungen eben auch trifft, die für andere auch bindend sind. Und in dem Moment muss man sich natürlich mehr damit auseinandersetzen und sich vielleicht halt gewisser Tools bedienen. Ja? Und was man dann meistens macht, und das gilt auch für ganz, ganz viele andere Bereiche, auch im Agile Coaching, wenn man sich da mal umguckt, können wir ja nachher auch nochmal links und rechts davon gucken. Was dann oft passiert ist, dass man sofort auf diese Inhaltsebene geht und eigentlich sich immer nur die Frage stellt, ja, was muss ich denn jetzt nehmen, A oder B? Ja, also ich brauche jetzt ein Tool, was mir sagt, ob ich A oder B nehmen soll. Und diese Frage ist eine Frage, die oft unbeantwortbar ist, weil es nämlich ganz viel auch mit der persönlichen, mit der subjektiven Präferenz zu tun hat und die kennt halt kein anderer außer man selber. Also kann an vielen Stellen, egal wie das Tool aussehen würde, egal wie weise der externe Ratgeber wäre, er kann dir quasi gar nicht sagen, ob du A oder B nehmen sollst. Sondern in dem ersten Schritt geht es eigentlich darum, sich mal bewusst zu werden, warum stehe ich vor der Entscheidung und was ist das für eine Entscheidung? Ist das eine Entscheidung, die für andere was bewirkt? Ja, sind da andere von betroffen oder nicht? Betroffenheit und Kopplung, das sind so zwei Begriffe, wo wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen werden, wenn wir über das Modul 1 sprechen. Wie ist eigentlich die Sachlage zu dieser Entscheidung? Schätze ich das Ganze als einfach, als kompliziert, als komplex, als chaotisch oder sonst was ein? Da kann mir dann das Kinefin-Framework helfen oder andere Dinge. Also ich bin ganz oft irgendwie direkt auf der Inhaltsebene, ohne mir mal bewusst zu machen, um was geht es hier eigentlich. Ich glaube ganz fest, dass dieser erste Schritt sich des Bewusstwerdens total wichtig ist, um dauerhaft sozusagen auch die eigenen Entscheidungen zu verbessern. Und das war so ein bisschen vielleicht, oder das ist vielleicht, sag ich mal, der Erkenntnisprozess, der so über die Zeit gekommen ist und wo man dann, wo wir gesagt haben, da sollte man ein Tool dafür anbieten, dass man sich erstmal einordnen kann, bevor man dann auf die Inhaltsebene kommt.
Ja, für mich ergibt das gerade extrem viel Sinn, was du so erzählst, weil, vielleicht zum Hintergrund, ich habe viele Jahre lang immer bei relativ kleinen Dienstleistern gearbeitet, wo die Hierarchien entsprechend sehr flach waren und die Entscheidungsfindung nie so ein großes Problem, also zumindest hat es uns nie wirklich Bauchschmerzen bereitet. Was jetzt nicht bedeutet, dass jeder immer mit jeder Entscheidung einverstanden war, ich glaube, das erklärt sich von selbst, aber an sich war die Entscheidungsfindung nie ein großes Problem. Jetzt bin ich seit knapp einem Jahr in einem recht großen Konzern tätig. Da sind die Hierarchien gar nicht so flach, wie wir sie gern hätten. Und da werden Entscheidungen, also die reine Entscheidungsfindung, ist oft wird zu einem riesengroßen Problem, einfach weil viele Leute beteiligt sind, also wirklich einfach extrem viele Leute irgendwie beteiligt sind. Darüber, ob sie dann gekoppelt oder betroffen sind, wie man das kategorisieren kann, sprechen wir ja gleich noch. Aber das Ganze bremst uns auch einfach unglaublich aus, weil wir im Zweifelsfall halt mehrere Hierarchieebenen hochgehen müssen, dann wird es ein zeitliches Problem, es sind noch mehr Leute, die involviert sind. Von daher ist es gerade was mich sehr gut abholt. Ich bin gleich mal gespannt, was ich noch lernen werde. Ja, wollen wir mal über die Begrifflichkeiten Kopplung und Betroffenheit sprechen?
Können wir gerne machen. Vielleicht, ich will noch mal eins nachschieben vielleicht zu diesem grundsätzlichen, bin ich jetzt auf der Inhaltsebene oder auf einer Metaebene? Wenn wir uns mal diese agilen Frameworks angucken, ob das jetzt Scrum, Kanban, Less, wie die alle heißen, sind, nehmen wir mal die Retrospektive. Da war ja auch der Hinweis eigentlich nicht so sehr, also es kann ja quasi keiner außerhalb des Teams dem Team sagen, ja, das müsst ihr jetzt besser machen, sondern es geht erstmal um den einen Schritt zurück, um zu sagen, setzt euch doch einfach mal regelmäßig zusammen und guckt selber, was ihr besser machen könnt. Ne? Um diesen Schritt geht es quasi, um dieses Verhältnis. Also wirklich einfach erstmal zu gucken, ich kann euch nicht sagen, was ihr wählen müsst, bei der Entscheidung kann ich euch nicht sagen, was jetzt das Bessere ist. Ich kann euch aber helfen, zu einer guten Entscheidung zu kommen und eure Entscheidungen halt zu analysieren. Das ist wie mit einer Retrospektive oder die Idee von Iterationen oder die Idee von Inkrementen, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hier, es gibt doch gewisse Prinzipien und versucht doch die mal erstmal sich bewusst zu machen und zu implementieren. Und dann gibt es die einzelnen Bausteine, aber die müsst ihr dann auch selber entwickeln. Gut, jetzt hattest du gefragt nach diesen, wir nennen es Dimensionen, Kopplung und Betroffenheit. Da würde ich vielleicht aber ein bisschen ausholen, weiter vorne anfangen, was dieses Modul überhaupt ist. Also wir haben bei Ask Dad quasi zwei Module implementiert jetzt mal. Das Modul 1 ist eben auf der absoluten Metaebene. Da geht es wirklich nur darum, wer entscheidet eigentlich grundsätzlich wie welche Sachen? Also es geht wirklich nur darum, entscheidet eigentlich ein Einzelner oder entscheidet eine Gruppe? Und wenn ja, dann haben wir noch so 5 Methoden definiert, die skizzieren sozusagen, wie grob der Entscheidungsprozess abläuft. Ja, so. Im Modul 2 ist es dann so, da gehe ich dann auf die Inhaltsebene und wenn ich jetzt eine konkrete Entscheidung habe, dann ist auch wieder das Tool selber, sagt dir jetzt nicht, du musst A nehmen. Und B ist nicht so gut, sondern es hilft dir, diesen Entscheidungsprozess zu facilitieren. Es ist halt das Tool, um asynchrone Entscheidungsprozesse haben zu können.
Ganz kurz vielleicht nochmal nachgefragt, was meinst du mit asynchronen Entscheidungsprozessen?
Asynchron meine ich, dass man nicht in einem Meeting ist. Ne? Also in einem Meeting ist man synchron sozusagen, man ist in Echtzeit, sitzt man zusammen und entscheidet dort etwas, das passiert in Echtzeit. Und asynchron bedeutet, dass man quasi ein Tool hat, und die Leute können zu verschiedenen Zeiten ihre Beiträge liefern und sich sozusagen dann Zeit nehmen oder dann über das Thema nachdenken, wenn sie die Zeit dafür haben. Das ist der
Unterschied. Also einfach die zeitliche Synchronizität, ja.
Genau, kann ich bitte gerne nochmal drauf kommen.
Okay, super.
Genau, bleiben wir mal bei Modul 1, also ist die Metaebene. Wer soll eigentlich prinzipiell entscheiden? So, ich glaube, viele Leute kennen auch das Delegation-Poker von Management 3.0, von Jürgen Apello. Da gibt es viele Analogien, sage ich jetzt mal. Der Apello hat ja 7 Entscheidungsstufen, Delegationsstufen definiert. 3 auf der linken Seite, wo sozusagen der Chef entscheidet, aber eben auch grundsätzlich die Art und Weise, wie er das tut, ob er das jetzt einfach direkt macht oder ob er sich vorher beraten lässt von seinem Team. Und dann gibt es eben die 4 anderen Entscheidungsstufen, wo sozusagen das Team involviert ist und das Team vielleicht auch entscheidet. Wir haben jetzt mit unserem Tool, wir haben 5 Methoden ausklamüsert und das Set zielt jetzt weniger auf das Verhältnis Chef zu Team ab, sondern einfach nur Einzelner zur Gruppe. Also uns ist das quasi egal, ob der Einzelne jetzt ein formaler Chef ist oder ob das einfach ein Gruppenmitglied ist auf Augenhöhe. Ja? Und bei der Gruppe, wenn die Gruppe entscheidet, ist uns das jetzt auch wurscht, ob der Chef Teil der Gruppe ist, die da entscheidet, oder ob der nicht Teil der Gruppe ist. Es geht einfach darum, dass es mehrere sind, ja? Weil das einfach einen grundsätzlichen Unterschied macht. So, und diese 5 Methoden, die wir da haben, das funktioniert jetzt zunächst mal genauso wie beim Delegation-Poker oder Decision-Poker, gibt es ja auch im Internet ein paar Fälle. Das heißt, wenn es um eine Entscheidung geht, wie ich ja vorhin sagte, erster Schritt ist mal, sich bewusst zu machen, was ist das eigentlich für eine Entscheidung und wie ist es denn sinnvoll, wer die entscheidet? Ist das sinnvoll, dass es einer entscheidet oder ist es sinnvoll, dass es eine Gruppe entscheidet? Dann hat man halt diese 5 Methoden und kann quasi, wie beim Delegation-Poker, kann man eben eine der 5 Methoden hochhalten und kann quasi in eine strukturierte Diskussion gehen, warum das vielleicht sinnvoll ist, dass das der eine oder die Gruppe entscheidet. Ne? So.
Sollen wir vielleicht einfach mal die 5 Methoden einmal aufzählen und dass wir uns daran ein bisschen entlanghangeln können?
Ja, ich wollte jetzt einen Bogen noch schlagen, nämlich zu deiner ursprünglichen Frage mit Betroffenheit und Kopplung. Das heißt, ich sag mal, bis hierhin ist das normale Pokerspiel, was wir auch von anderen Dingen, Estimation Poker, Delegation Poker und so weiter kennen. Das heißt, es gibt 5 Methoden, über die man jetzt quasi reden kann und sich entscheiden kann. Was wir gemacht haben, wir gehen jetzt einen Schritt weiter und wollen quasi den Leuten, die da miteinander reden, noch ein paar Argumente an die Hand geben und haben eben so ein paar Dimensionen mal untersucht, und unterstellt, dass es da einen Zusammenhang mit der Entscheidungsmethodik gibt. Also, was soll das heißen? So Beispiele wie, wenn jetzt etwas sofort passieren muss, dann geht halt nichts anderes als der sogenannte operative Einzelentscheid. Also, mein Beispiel ist da immer der Wasserrohrbruch. Wenn ich einen Wasserrohrbruch habe und ich laufe in den Keller, dann rufe ich nicht erst eine Eigentümerversammlung ein, sondern ich drehe das Wasser ab. Ja, ich muss jetzt entscheiden. Alles, was jetzt und sofort passieren muss, das ist eine Entscheidung, die dann bei mir liegt. Ich muss handeln. Ja, so ein Beispiel. Dann gibt es andere Beispiele. Das andere Extrem ist der Einheitsentscheid, wo sich sozusagen alle einig sein müssen. Da ziehe ich immer gerne Parallele zum Scrum-Team. Es gibt ja manchmal, wenn man so mit frischen Scrum-Teams anfängt, so diesen Mythos, dass die jetzt alles entscheiden dürfen. Und wo ich dann immer sagen muss, nee, tut mir leid, da habt ihr was falsch verstanden. Ihr dürft entscheiden, wie ihr die Anforderungen umsetzt. Aber ihr entscheidet eben nicht, ob ihr morgen zur Arbeit kommt. Oder ihr entscheidet jetzt nicht, ob die Firma liquidiert wird. Oder ob wir jetzt einen 5. Brückentag einziehen oder so. Oder ob die Gehälter alle verdreifacht werden. Das sind halt andere Entscheidungen, die außerhalb der Scrum-Team-Kompetenz liegen sozusagen. Ja? Und ich sag mal, da gibt es jetzt so Fragestellungen, wie eben liquidieren wir die Firma. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn sich da alle Gesellschafter einig sind. Also wirklich alle Gesellschafter in einem Einheitsentscheid was gemeinsam beschließen.
Ich würde da gerne nochmal ganz kurz einhaken, weil du ja gerade sagtest, von frischen Scrum-Teams hast du, glaube ich, gesprochen. Ja, da ist es halt oft auch der Fall, dass man so ein bisschen das Gefühl herrscht, weil wir wollen ja als Gruppe entscheiden. Ne? Also wir wollen ja nicht mehr das Pattern haben, das weiß ich nicht, jetzt der the most senior dev in the room zum Beispiel alle technischen Entscheidungen trifft, sondern wir wollen als Team entscheiden, wir wollen alle vernünftig mit einbeziehen. Und das kann dann auch wieder zu so einer Art Entscheidungslähmung führen. Ne? Also es sind nicht immer alle da. Ne? Leute sind krank oder im Urlaub oder sonst wie irgendwie gerade verhindert oder mit was anderem beschäftigt. Und das bremst uns dann tierisch in den Entscheidungen aus. Und die Kunst ist es ja eigentlich dann im Team, die Stimmung, sage ich mal, oder das Gefühl zu erzeugen, dass, okay, wir entscheiden immer im Sinne der Gruppe. Das ist ein bisschen abstrakt und ich glaube, das kann ich gar nicht so genau definieren, aber geht schon darum, dieses, okay, klar, immer der the most senior dev entscheidet oder immer der Experte für irgendwas entscheidet das, wollen schon die Gruppe vernünftig mit einbeziehen, aber du merkst schon, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen im Schwimmen, so richtig strukturiert ist das nicht, dahin zu kommen, dass wir halt wirklich vernünftig Entscheidungen auch in einem Scrum-Team finden, ohne dass klar ist immer, weiß ich nicht, der Kollege A entscheidet das, weil er kennt sich da am besten mit aus und dass wir eben halt auch nicht in so ein, ins Gegenteil kommen, in so eine Lähmung, wenn halt jemand nicht da ist und wir in der Retrospektive was festlegen und dann sagen, oh, können wir ja gar nicht jetzt, weil uns fehlt ja jemand gerade, der ist nicht hier. Man merkt schon, das ist relativ unstrukturiert, also bin ich mal gespannt gleich, wie uns da auch diese fünf Entscheidungsformen oder Methoden, hast du, glaube ich, gesagt, dabei helfen können, das einfach einzukategorisieren.
Ja, ich meine, das, was du gerade sagst, darum geht es ja genau in diesem Modul 1, sich als Scrum-Team zum Beispiel bewusst zu werden, keine Ahnung, wie der Backend-Entwickler sein Interface im Backend implementiert, das kann der gerne alleine entscheiden, aber die grundsätzliche Architekturentscheidung, die wollen wir halt gemeinsam als Team treffen. Ja, diese Unterscheidung herzutreffen. Du hast das auch gerade sehr schön gesagt mit dem Experten oder so. Das ist ja, wenn man so will, auch die Spannung, die ich sehe zwischen zum Beispiel so Methoden wie Holacracy und Scrum. In Holacracy ist ja quasi das Umgekehrte der Default. Da ist es ja so, dass jeder eine Rolle hat und jede Rolle darf alles tun, die ist berechtigt, alles zu tun, was zu ihrer Rolle gehört, was ihren Purpose quasi hilft. Das heißt, da habe ich quasi als Default-Modus die Einzelentscheidung. Oder vielleicht in unserer Methodik genauer den konsultativen Einzelentscheid. Ne, weil die soll schon fragen, aber soll halt auch eben alleine entscheiden. Aber es gibt eben ja Dinge vielleicht, wo es eben keinen Sinn macht oder wo man das Gefühl hat, es wäre besser, dass man eben nicht im Einzelentscheid, dass nicht die Rolle alleine über Wohl und Wehe entscheidet, sondern dass das eben dann die Gruppe machen soll. Das kann ich in Holacracy auch alles machen, indem ich da Policies definiere und so. Ich will ja nur sagen, ich sag mal, es gibt Methoden, die haben diesen Einzelentscheid als Default und ermöglichen dann vielleicht auch Dinge in der Gruppe zu treffen. Und es gibt Methoden wie Scrum, wo prinzipiell erstmal gesagt wird, da ist das Dev-Team da. Da wird immer von dem Team geredet, was irgendwas entscheidet, wo prinzipiell eher eine Gruppenentscheidung vorgesehen ist. Oder das klingt zumindest so. Ich sag mal jetzt, in beiden Fällen, das ist das, was ich sage, weder das eine ist immer richtig, noch das andere ist immer richtig. Sondern ich glaube, man muss sich in dem ersten Schritt auch als Scrum-Team meinetwegen zusammensetzen oder auch als Kreis in Holacracy, wie auch immer man das jetzt aufbauorganisatorisch definiert, muss man sich zusammensetzen und sich selber die Karten legen, was für Entscheidungen haben wir denn? Und da sind wir ja eben auch gewesen, was für Entscheidungen haben wir denn? Wie können wir die jetzt entscheiden? Welche der fünf Methoden soll das sein? Jeder kann seine Pokerkarte hochhalten. Und wir waren jetzt gerade dabei, dass wir mit dem Tool sozusagen noch eine zusätzliche Unterstützungsebene bieten wollen. Also wir haben so Dimensionen gemacht wie Aufwand, Schnelligkeit, die lasse ich jetzt mal außen vor, die haben wir in dem Tool nicht weiter berücksichtigt, aber wir haben drei Dimensionen, die da helfen sollen. Also Betroffenheit haben wir eben schon mal genannt. Betroffenheit kennt jeder, der mal im Projektmanagement so ein Risikolog anlegen musste. Also da geht es ja immer davon, die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos, dann eben wie viele sind betroffen, die Wirkbreite sozusagen und wie hoch ist der Schaden, wie die Severity, ne? Also wie die Wirkungstiefe sozusagen. Und wenn ich halt eben die These von Ask Dad ist halt, wenn ich eine größere Betroffenheit habe mit meiner Entscheidung, wenn da mehr Leute betroffen sind oder tiefer betroffen sind, dann macht es vielleicht Sinn, andere Leute mit einzubeziehen. Und vielleicht sogar eben genau die Betroffenen mit einzubeziehen, weil die eine besondere Perspektive auf diese Entscheidung, auf das Thema haben. Das wäre Betroffenheit. Dann Komplexität brauche ich, ich sag mal, einem Agile Coach auch nicht erklären. Das kennt auch jeder mittlerweile, Stacey, Matrix, Kneffin und so weiter. Da ist auch die These, wie immer, wenn es komplexer wird, macht es vielleicht Sinn, mehrere Perspektiven zu sehen. Also eben eine Gruppe zumindest mal mit einzubeziehen. Das heißt nicht, dass es notwendigerweise eine Gruppenentscheidung sein muss, aber dass ich zumindest einen konsultativen Einzelentscheid mache, nämlich wo ich vorher mehrere konsultiere, um dann selber zu entscheiden. So, das sind Komplexität und Betroffenheit. Und dann haben wir noch eine dritte Dimension, die nennt sich Kopplung. Das ist sozusagen die kleine Schwester der Betroffenheit, weil wir mit unserem Tool oder mit dieser Entscheidungshilfe ja insbesondere auf Organisationen abzielen. Und da gibt es halt immer auch die Kopplung zwischen den verschiedenen, ich sage jetzt mal, Bereichen. Und das werde ich ja auch im Agilen nicht los. Also auch wenn ich einen Wertstromorganisation habe und ich habe jetzt meinetwegen fünf Scrum-Teams, die gemeinsam an einem großen Produkt bauen, dann habe ich halt fünf Teams, die schon irgendwie ein bisschen enger gekoppelt sind. Bei der Kopplung ist es ja so, wenn diese fünf Scrum-Teams, wenn jetzt das eine Scrum-Team, wenn das meinetwegen Komponententeams sind und die beschließen, an ihrer Komponente irgendwas zu ändern, dann müssen die anderen ja anders implementieren vielleicht. Ne? So. Oder nehmen wir so Sachen wie die Geschäftsführung oder die HR-Abteilung beschließt jetzt, dass die Spesen zukünftig anders einzureichen, anders abzurechnen sind, dann sind die Leute selber, die die Spesen abrechnen, die sind ja nicht betroffen, weil sie kriegen ja nach wie vor ihr Geld. Sie müssen es nur anders tun. Ja, und diese Kopplung, also diese kleine Schwester der Betroffenheit, die haben wir quasi auch mit reingenommen in unser Tool.
Kurzen Augenblick, ich würde da gerne noch einmal ein bisschen nachhaken. Ich glaube, in meinem Kopf ist es noch nicht ganz klar geworden, der Unterschied. Ich hätte jetzt gesagt, ja klar, wenn die Art und Weise, wie wir Reisekosten einreichen müssen, sich ändert, bin ich als Mitarbeiter betroffen. Weil ich muss ja was ändern. Jetzt sagst du, klar, ich bin nicht betroffen, weil ich kann ganz normal weiterhin die Spesen einreichen. Ich setze jetzt auch mal voraus, es ändert sich an den Regelungen nichts, im Sinne von, ich kann immer noch die gleichen Sachen abrechnen, ich kriege die gleichen Pauschalen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kriege das gleiche Geld zurück. Nur die Art und Weise, wie ich es einreiche, ändert sich. Kannst du es vielleicht noch ein kleines bisschen, das ist jetzt ein Beispiel, in dem Beispiel gibt es gerade Sinn, aber ich könnte es jetzt, glaube ich, noch nicht unbedingt auf andere Fälle anwenden, nochmal ein bisschen die Unterscheidung schärfen zwischen Betroffenheit und Kopplung an der Stelle.
Also man muss natürlich vorab schon mal sagen, das ist das ist nicht binär, ne? Also es gibt keine scharfe Trennlinie. Das ist ein fließender Übergang, weil jeder kann das auch für sich anders definieren oder empfinden, ja? Aber der Unterschied ist tatsächlich, mit Betroffenheit meinen wir wirklich, dass ein Schaden oder aber, das will ich auch nochmal betonen, das kann auch was Positives sein, ne? Für den Persönlichen entsteht. Also in diesem Spesenbeispiel, eine Betroffenheit würde entstehen, wenn jetzt die Änderung vorsieht, dass die Leute alle 10 Euro weniger kriegen. Oder zum Beispiel alle 10 Euro mehr kriegen, weil die Verpflegungspauschale aufgestockt wurde oder sowas. Ja, das wäre eine Betroffenheit, weil sie wären ja wirklich persönlich betroffen. Sie haben jetzt mehr oder weniger Geld. Die Kopplung ist nur, dass sie was anders tun müssen. Vielleicht ein anderes Beispiel, was vielleicht nochmal hilft dabei. Es gab doch jetzt diese Umstellung mit der EAU, dieser elektronischen Krankmeldung.
Ja, gutes Beispiel.
So, da würde ich mal sagen, die Kranken, also die Mitarbeiter, die sich krank melden, die sind vielleicht gekoppelt, weil sie müssen jetzt halt keinen gelben Schein mehr irgendwo abgeben oder so. Sie müssen eigentlich nur dem Arzt sagen, bitte mach das oder vielleicht noch nicht mal das, weil der macht das automatisch, ja. Also der ist jetzt sozusagen, der Mitarbeiter selber, der krank wird, der ist maximal, wenn überhaupt, gekoppelt, weil er halt was anders tun muss. Aber er ist ja nach wie vor krank, er kriegt auch nach wie vor seinen Lohn. Es bleibt ja alles beim Alten. Er ist nicht betroffen, weil sich persönlich hat er keinen Schaden oder kein Glück auf. Für die HR-Abteilungen, ja, die sind auch zunächst mal nur, ich sag mal, gekoppelt vielleicht, weil die müssen jetzt auch einfach was anderes machen. Früher haben sie einen gelben Schein bekommen und mussten das dann irgendwo eintragen. Jetzt drücken sie auf den Knopf und der Schein kommt halt elektronisch. Ne? Ist also auch irgendwie nur was anderes machen. Wer aber betroffen war, waren zum Beispiel jede Menge Steuerberater, ja, die halt erstmal ihren Kunden das überhaupt erklären mussten und sicherstellen mussten, dass das überhaupt passiert. Die hatten plötzlich einen Mehraufwand. Ne? Die hatten einen Aufwand und müssen jetzt irgendwelche Dinge anders tun. Ja? Also deswegen ist das natürlich ein schmaler Grat, weil auch die HR-Abteilung könnte sagen, ich bin aber betroffen, weil ich muss jetzt mehr, im negativen Sinn betroffen, oder weniger, im positiven Sinn betroffen, machen. Ne? Oder auch der kranke Mitarbeiter kann sagen, ah, ist ja super, jetzt muss ich den gelben Schein nicht mehr abgehen, das empfinde ich als Erleichterung, jetzt fühlt er sich als Betroffener. Aber wir haben halt explizit diese Kopplung mit eingenommen, um sozusagen auch die weichen Fälle, wo es jetzt nicht um echten Schaden geht, sondern einfach nur um etwas anders zu machen.
Ich würde es nochmal kurz von meiner Seite aus versuchen zusammenzufassen mit dem Beispiel, was du eingangs gebracht hast mit den Reisekosten. Kopplung wäre für mich, wir nutzen jetzt nicht mehr Tool A, sondern Tool B. Ihr könnt weiterhin alle Reisekosten digital einreichen. Die Pauschalen, die Beträge ändern sich nicht, alles wunderbar. Also ihr klickt einfach nur auf einen anderen Link. Die Usability ist ähnlich. Das ist eher eine Kopplung. Da mag der ein oder andere natürlich trotzdem sagen, ja, das eine Tool gefiel mir besser oder das neue Tool, oder positiv, das neue Tool gefällt mir besser. Also bin ich positiv betroffen, wunderbar. Aber im Großen und Ganzen reden wir eher von einer Kopplung versus, nee, das mit dem Digitalen klappt nicht. Ihr müsst jetzt immer alles per Post schicken, müsst immer die Originalbelege einreichen und so weiter und so fort. Und dann, weiß ich nicht, die Bearbeitungszeit verzögert sich halt, weil Post braucht ein bisschen, bis eben halt das dann angekommen ist in der Reisekostenstelle, die dann da digitalisiert wird und so weiter und so fort. Können schon ein bisschen Zeit vergehen und vor allem, wenn man jetzt relativ viele Reisekosten hat, kann es sein, dass dann, ja, das auch sich auf dem Kontostand vielleicht irgendwie bemerkbar macht, weil, ja, okay, ich kriege dann erst nach 3 Monaten irgendwie zwar den dicken Batzen Geld zurück, schön, aber solange muss ich es vorstrecken. Das wäre dann schon eher in Richtung Betroffenheit.
Genau. Also es ist am Ende natürlich ein fließender Übergang, weil es immer eine Frage der Betrachtungsweise ist. Aber es geht einfach darum, eben sichtbar zu machen, dass nicht nur, wenn jemand einen Schaden hat, irgendwie berücksichtigt werden sollte, sondern auch die, die einfach was anders machen. In dem Beispiel, was du hattest mit, es ist einfach nur ein anderer Link. nehmen wir mal an, es bleibt wirklich alles gleich, ist nur ein anderer Link, dann ist das ja erstmal, jetzt würde ich das wirklich eindeutig unter Kopplung packen und nicht mehr unter Betroffenheit. Nichtsdestotrotz muss aber ja jetzt das irgendwie publik gemacht werden. Also wenn das dann, also wenn jetzt entschieden wird, dass zukünftig ein anderer Link zu verwenden ist, sollte ich das ja allen Leuten, die Spesen abrechnen, auch mitteilen, dass dann ein anderer Link zukünftig ist. Das heißt, es passiert ja trotzdem etwas, vielleicht nicht auf der Inhaltsebene, es ist nicht jemand inhaltlich betroffen, aber wieder auf einer Metaebene, dass man die Leute zumindest informieren muss. Und das kann ja zum Beispiel auch dazu führen, dass irgendwelche Leute sagen, oh, das ist ja schön mit der Linkänderung, aber den Link, den kann ich von da, wo ich normalerweise sitze, gar nicht aufrufen, der ist hier geblockt. Also wenn es eben sowas wie eine Kopplung gibt und selbst in diesem relativ eindeutigen Beispiel, wo es keinen Schaden gibt, es gibt nur eine Kopplung, es muss einfach nur ein anderer Link angeklickt werden, ist es ja vielleicht schlau, die Leute einzubeziehen, die dann sozusagen von der Kopplung betroffen sind, ja, die gekoppelt sind, weil die dann vielleicht eben nochmal Infos haben für mich. Ja, und das ist eben die Logik. Also in diesen drei Dimensionen, Komplexität, Betroffenheit und Kopplung, ist sozusagen die Logik, je mehr das zunimmt, desto eher würde AskDead empfehlen, nimm doch einen gruppenorientierten Entscheidungsprozess.
Ja.
Das macht das Tool sozusagen anhand so einem Fragespiel. Also wenn ihr da auf das Modul 1 geht in AskDead, dann könnt ihr die Dimension auswählen, die Betroffenheit, Kopplung oder Komplexität. Und dann werden euch einfach so ein paar Ja-Nein-Fragen gestellt. Mhm. So ein Fragenbaum.
Okay.
Und am Ende der Beantwortung empfiehlt Dad dann eine oder mehrere Methoden aus diesen fünfen. Und jetzt kann ich natürlich in dasselbe Spiel, das Delegation-Poker, Decision-Poker, Pokerspiel halt machen. Ich kann wieder meine Karte hochhalten und sagen, ich glaube, wir sollten diese Entscheidung in einem konsultativen Einzelentscheid fällen. Also heute und vielleicht auch in Zukunft, diese Art von Entscheidungen. Und kann jetzt aber, habe jetzt aber so ein paar Argumente dabei. Ne? Weil ich kann jetzt sagen, ich habe mal das durchgespielt und ich denke, die Betroffenheit ist so, denke, die Komplexität ist so und deswegen deckt sich das ein. Das ist eigentlich die Idee dabei. Das ist das Modul 1, das einem helfen soll, auf der Metaebene zu sagen, was für Entscheidungen sind das eigentlich? Welche Dimensionen, was bedeutet diese Entscheidung? Sind Leute betroffen? Ist da Komplexität drin und so weiter? Und wie sollten wir solche Entscheidungen grundsätzlich eigentlich treffen? Und da habe ich halt dann eben diese fünf Methoden, die dann eben bestimmen, was ist. Und du hattest vorher nach den Methoden gefragt. Also die könnten natürlich, das wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt.
Ganz genau. Jetzt gerade der Bogen spannt sich in meinem Kopf und schließt sich gerade wunderbar.
Genau. Also es sind fünf Methoden und die sind auch, sage ich mal, einheitlich benannt, wenn man so will. Ich fange mal ganz rechts an. In der Darstellung auf der Webseite steht das ganz rechts. Das ist der Einheitsentscheid. Ich fange jetzt mal ganz rechts an, weil der ist ein bisschen anders als die anderen Kinder, weil das ist der, wo wir wirklich nach einem Konsens, da können wir auch nachher nochmal drüber reden, streben, nach einem hohen Konsens und alle sozusagen einverstanden sein sollen mit der Entscheidung. Ja, das ist also jetzt mal platt gesagt, wir reden so lange, bis es allen passt. Das ist also natürlich auch die aufwendigste Form und kommen wir mit einem Konsens raus.
Genau, das ist ja das, was viele frische Scrum-Teams, was ich ja vorhin sagte, dann versuchen anzustreben. Ne? Also das Gegenteil wäre ja dann der operative Einzelentscheid. Es entscheidet einfach immer derjenige mit der meisten Erfahrung in dem Bereich hinzu. Oh, wir machen jetzt das exakte Gegenteil. Wir müssen uns immer als Gruppe komplett einig sein. Und das kann natürlich auch extrem ausbremsen.
Genau. Also das ist der extremste Gruppenentscheid, dieser Einheitsentscheid. So, jetzt bleiben vier Methoden übrig. Zwei davon, die heißen operativer Einzelentscheid und konsultativer Einzelentscheid und die anderen beiden heißen operativer Gruppenentscheid und konsultativer Gruppenentscheid. So, was sind die Unterschiede? Also zwischen operativ und konsultativ ist der Unterschied quasi immer, dass man es entweder einfach macht, sage ich jetzt mal, oder eben Leute konsultiert. Und dazu muss man jetzt verstehen, es gibt quasi immer, egal ob es eine Einzel- oder eine Gruppenentscheidung ist, einen Entscheidungsprozess, das muss man sich auch bewusst mal machen. Entscheidungen sind keine punktuellen Geschichten, sondern es sind Prozesse. Ein Entscheidungsprozess. Und der durchläuft quasi immer die Phase, dass ich am Anfang einen Status quo habe, irgendein Thema, wo ich jetzt einen Veränderungswunsch zu habe. Und jetzt gehe ich in die, wir nennen es Vorschlagsphase. Also jetzt mache ich erstmal den Lösungsraum auf. Ja? Anschließend gehe ich in die Abstimmungsphase, dann verdichte ich wieder und da entscheide ich mich dann auf da entscheide ich mich dann für eine der möglichen Alternativen und dann habe ich halt meinen Status Quo 2, also das Ergebnis. Das ist dieser Prozess, der durchläuft man immer auch in den Einzelentscheidungen. Das passiert halt dann alles in einem selber, im Kopf oder so.
Und unter Umständen sehr schnell, ne? Wenn wir dein Beispiel mit dem Wasserrohrbruch im Keller nehmen, da denke ich, glaube ich, jetzt nicht 10 Minuten drüber nach, was ich mache. Aber wahrscheinlich trotzdem, ich glaube, das kennt jeder von uns in so unerwarteten Situationen, trotzdem gehen einen in Windeseile dann so ein paar Szenarien und mögliche Möglichkeiten durch den Kopf. Man hat aber relativ wenig Mühe, sich dann dafür zu entscheiden, erstmal das Wasser abzustellen in dem Regelfall.
Ja, ganz genau, ganz genau. Also das ist, man macht immer diesen Lösungsraum erstmal auf und also ganz oft passiert das natürlich in Millisekunden, Nanosekunden, keine Ahnung, unbewusst, ne? Aber es ist immer dieser Prozess sozusagen. Also das kennen wir ja auch aus dem Design Thinking oder so, ne? Ich mache erstmal auf, erster Diamant, Lösungsraum, erstmal aufmachen und dann nachher verdichten. Ne? So. Das ist also immer das Gleiche. So, und beim Operativen, ich hatte ja gerade der Unterschied zwischen operativ und konsultativ ist sozusagen, dass ich in diesen Vorschlagsphase entweder bestimme ich sozusagen als der das Thema loslöst, der diese Entscheidung überhaupt mal anstößt, entweder mache ich die Alternativen, ich setze die fest, oder ich fordere Leute auf, mich da zu beraten und selber vielleicht Vorschläge reinzubringen. Das ist quasi der Unterschied. Ich mache mal wieder ein Beispiel. Also bei der operative Einzelentscheidung haben wir eben gesagt, Wasserrohrbruch, ich entscheide einfach, im Kopf läuft dieser Prozess rasend schnell ab, ich kriege das gar nicht mit. Ich entscheide mich und drehe den Hahn zu. Ne? So, ich habe jetzt keinen anderen gefragt. Ne? So. Für den operativen Gruppenentscheid vielleicht ein ganz schönes Beispiel immer diese berühmte Mittagsfrage. Ne? Wo gehen wir heute Mittag essen? Ne? Wir sitzen alle im Büro und wir wissen, es gibt eigentlich nur dieselben 5 Möglichkeiten wie immer. Und jetzt werde ich als der die Entscheidung anstößt, jetzt frage ich nicht die Leute, bringt mal eure Vorschläge ein oder so, sondern ich sage, das sind die 5 Möglichkeiten, vielleicht von den 5 Möglichkeiten vielleicht sogar nur 3, weil ich da nur hin will. Ja. Und dann mache ich sozusagen eine ganz normale Umfrage. Ne? Das kennt auch jeder. Ich mache einfach eine Umfrage und sage, hier, wer kommt heute Mittag mit? Die 3 Möglichkeiten gibt's und das war's. Also ich will die Möglichkeiten nicht diskutieren, ich will auch keine 4. Möglichkeit hören oder so. Aber die Gruppe entscheidet trotzdem. Die Gruppe sagt dann halt, ja, wir wollen heute zum Italiener und nicht zum Griechen. Ja? So, das ist operativ sozusagen. Konsultativ ist eben, wenn ich in dieser Vorschlagsphase andere Leute aktiv auffordere, mitzumachen. Und das heißt, in der Vorschlagsphase fordere ich meine Gruppe auf, entweder neue Vorschläge zu bringen oder die bestehenden zu kommentieren, zu diskutieren. Damit ich weiß, wie gut die sind und ob man vielleicht so einen Vorschlag nochmal teilen sollte oder noch eine neue Variante davon macht. Der Unterschied zwischen konsultativen Einzelentscheid und konsultativen Gruppenentscheid besteht jetzt darin, dass nach der Konsultation entweder die Gruppe entscheidet, also die Gruppe zu einem Ergebnis kommt, was dann für die gesamte Gruppe auch bindend ist, oder ob eben ich den Input der Gruppe einfach nur nehme und ich dann selber entscheide. Das ist eigentlich der Unterschied dann. Aber das ist eben der Unterschied auch zwischen operativ, konsultativ und zwischen Einzelentscheidung und Gruppenentscheidung. Deswegen haben wir am Ende diese fünf Methoden.
Ja, cool. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall sehr einleuchtend so. Und ich finde überhaupt, sich einfach erstmal mit diesen, ja, Methoden kann man es nennen. Ich würde es schon fast auch noch ein bisschen breiter fassen. Also in meinem Kopf würde ich auch gerne den Begriff Dimensionen eigentlich nehmen, aber der ist ja jetzt, den benutzt ihr ja für Kopplung, Betroffenheit, Komplexität. Völlig okay. Das ist ja nur, ist ja meine Wahrnehmung.
Genau, für die Kriterien.
Dass man sich einfach dessen mal bewusst wird, ne? Und auch das zwischen den beiden Extremen, es entscheidet einfach immer der Experte und wir müssen uns in der Gruppe immer alle komplett einig sein, noch verschiedene Stufen existieren und diese mal zu strukturieren und so, ja, dann auch methodisieren, finde ich schon mal einen sehr wichtigen Ansatz.
Ja, das Einigsein ist auch ein guter Punkt, den du gerade hattest, weil das ist natürlich auch eine Sache, die so nicht stimmt. Wir müssen uns ja gar nicht alle einig sein. Ne? Das ist der, ich sag mal, alle Leute, die mit dem systemischen Konsensieren oder mit Soziokratie oder so schon zu tun hatten, die kennen das, den Unterschied zwischen Konsens und Konsent. Also auch da ist es so, das sind für mich, ich sag mal, es gibt ja diverse andere, die sich auch mit Entscheidungen beschäftigen und mit Entscheidungsmethoden und da werden dann oft diese Widerstandsabfrage oder der systemische Konsent, das wird dann als eigenständige Methode dargestellt. Das sehen wir nicht so. Das ist für uns, ist das nur sozusagen innerhalb des Verfahrens, wie ich damit umgehen will. Also frage ich nach Zuspruch, nach Zustimmung, ziele ich auf einen Konsens ab, dass alle Leute das, was wir da gerade diskutieren oder was wir entscheiden wollen, am Ende gut finden? Oder, und das ist ja durchaus ein sehr guter Trick von der Soziokratie, ziele ich sozusagen nur auf etwas ab, was jetzt keinen behindert, was keinen Schaden erzeugt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, machen wir wieder Beispiel Scrum-Team, machen wir wieder ein technisches Software-Team von mir aus. Der Backend-Entwickler hat jetzt die Idee, dass er das so oder so implementieren kann. Ist sich gerade nicht ganz sicher, will das also in einem konsultativen Einzelentscheid entscheiden, indem er das einfach mal seinem Team vorstellt und sagt, ey, ich könnte das so oder so machen. Ja, jetzt muss der ja vielleicht gar nicht, jetzt geht es ja vielleicht nicht um Zustimmung. Es geht ja nicht darum, ob die anderen die Implementierung, für die er sich entscheidet, jetzt toll finden, sondern es reicht ja, wenn den anderen die Implementierung egal ist. Wenn die anderen sagen, das kannst du eigentlich so oder so machen, das ist mir eigentlich wurscht, sag mir nur, wie du es gemacht hast, das lässt dem Backend-Entwickler eine andere Freiheit, weil jetzt kann er sich ja entscheiden, er hat jetzt gehört, bei allen Varianten, das interessiert die anderen nicht, dann kann er sich wirklich frei entscheiden, er kann selber eine Entscheidung treffen. Wenn er aber hört, oh, bei Variante 3, da kriege ich als Frontend-Entwickler ein Problem, weil jetzt muss ich ja mal das und das machen, dann ist das für ihn ja ein schöner Hinweis darauf, dass er damit dem Team als Ganzes quasi schadet, ne, und jemandem anders Probleme bereitet. Und jetzt kann er sich immer noch entscheiden, das zu tun vielleicht, aber er hat jetzt einen Hinweis bekommen, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung wäre. Der Unterschied zwischen Konsens und Konsent ist also, wie stark ich den Lösungsraum aufmache. Also wenn ich nur nach Konsent suche, habe ich einen höheren, größeren Lösungsraum, weil ich auch die Dinge, auch die Alternativen zulasse, die die anderen vielleicht nicht gut finden, aber wo die anderen auch sagen, ja, von mir aus, mach halt, ja. Und das ist halt natürlich nochmal, also es ist für uns jetzt sozusagen keine eigenständige Entscheidungsmethodik, sondern das ist die Frage, man kann es mal ganz platt sagen, das ist schon ein bisschen Spoiler auf Modul 2, nach der Skala des Gruppen, des im Wahlverfahren. Ja, das ist eigentlich eher für uns dann der Punkt.
So, ich melde mich mal wieder aus dem Schnitt. Auch bei dieser Folge ist mal wieder mehr als eine Stunde Rohmaterial zustande gekommen, sodass ich mich entschieden habe, auch diese wieder in zwei Teile zu zerschneiden. Den zweiten Teil bekommt ihr wie gewohnt zwischendrin, also vor dem Veröffentlichungstermin der nächsten regulären Folge. Im zweiten Teil wird es dann um das zweite Modul von Ask Dad gehen, also um das Thema, wie entscheiden wir konkret in einer Gruppe. Bleibt gespannt, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!